Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Anatomie eines Kollaborateurs, Anatomie eines Gletschers, Anatomie eines Gefühls. Wir sprechen über Bettina Fellmanns Essay zur Verteidigung der Traurigkeit und über den Gedichtband Nachtdämmern der isländischen Autorin Steinunn Sigurðardóttir. Doch zuerst geht es um Stefan Hertmanns Der Aufgang, ein Roman, der die Geschichte eines flämischen SS-Manns erzählt. Im Studio begrüßt sie Nora Karches. In Belgien bis heute ein heikles Thema, die Kollaboration flämischer Nationalisten während der Besatzung Belgiens im Zweiten Weltkrieg. Stefan Hertmanns ist einer der bedeutendsten Autoren Belgiens und in seinem jüngsten Roman Der Aufgang rekonstruiert er das Leben eines flämischen SS-Manns. Sigrid Löffler hat Der Aufgang gelesen.
Der Romantitel Der Aufgang ist doppeldeutig. Er meint einerseits den Aufstieg des Ich-Erzählers bei der Besichtigungstour durch die einzelnen Stockwerke bis zum Dachboden eines schmalen, hohen Patrizierhauses in der flandrischen Stadt Gent, das er kaufen möchte. Der Verkäufer, der ihn durchs Haus führt, der erwähnt beiläufig die Familie, die vor dem hier gewohnt hat.
Es waren keine schlechten Leute, vom Vater vielleicht abgesehen. Aber auch der war eigentlich kein schlechter Mensch, nur eben irregeführt, verblendet, verworren.
Und andererseits meint der Titel Der Aufgang den politisch-biografischen Aufstieg eben dieses früheren Hausbesitzers Willem Verhulst vom Gärtnergehilfen und Handlungsreisenden aus Antwerpen zum flämischen SS-Offizier und gefürchteten Nazi-Kollaborateur im Zweiten Weltkrieg, der während der Besetzung Belgiens den Hitler-Truppen als Verräter diente. In dem Ich-Erzähler ist der Autor Stefan Hertmanns selbst zu erkennen. Aus alten Dokumenten, Archivforschung, Ortsbegehungen und Befragungen der überlebenden Töchter rekonstruiert er die Lebensgeschichte dieses Willem Verhulst. Der Roman beginnt damit, dass der damals 28-jährige Stefan Hertmanns vor mehr als 40 Jahren aus einer Laune heraus ein heruntergekommenes Haus in der Altstadt von Gent kauft.
Es muss im Spätsommer 1979 gewesen sein. Ich ging in einem kleinen Stadtpark in Gent spazieren, an den ein paar alte Häuser grenzten. Die Zäune erlaubten einen Blick auf sie. Um die verrosteten Gitterstäbe eines der Zäune wandten sich die dicken Äste eines Blauregens. Schwer von Staub hingen späte Blütentrauben herab. Dennoch rührte mich ihr Duft. Er führte mich zurück in den verwilderten Garten meiner Kindheit. Eine merkwürdige Erregung erfasste mich. Ich ging einmal um den Häuserblock. Das fragliche Gebäude war ein großes Patrizierhaus mit einer pockennarbigen Fassade.
Es sollte allerdings noch Jahre dauern, ehe sich der Erzähler wirklich für den Vorbesitzer seines Hauses zu interessieren und dessen Leben zu erforschen begann. Er fragt sich vor allem, wie es dazu kommen konnte, dass aus Willem Verhulst, dem Sohn einer bürgerlichen Familie, in erster Ehe verheiratet mit einer jüdischen Frau, ein SS-Offizier werden konnte, der bis an sein Lebensende ein überzeugter Nationalsozialist blieb. Der Erzähler stößt auf reiches Quellenmaterial, sodass er sich ein Bild davon machen kann, wie sich Willem bereits als junger Hitzkopf durch den Umgang mit flämisch-nationalistischen Ultras radikalisierte. Er bezeichnete sich selbst zwar als christlich, anarchistisch, kommunistisch, träumte aber als glühender Flandern-Aktivist zugleich von der Zerschlagung des belgischen Staates und dem Anschluss Flanderns an ein großgermanisches Reich unter deutscher Führung. Mit dem Einmarsch der deutschen Truppen in Belgien begann Willems SS-Karriere. Und die fromme Holländerin, die er in zweiter Ehe geheiratet hatte, und die drei Kinder, die nun in dem großen Haus in Gent wohnten, die blieben im Unklaren darüber, was der Vater in Nazi-Diensten eigentlich genau tat.
»Was für eine Arbeit macht Papa denn?«, fragt Susi. »Papa muss Berichte verfassen«, antwortet Adri. »Er muss aufschreiben, wie es bei den Leuten zu Hause aussieht.« »Und was schreibt er da auf?«, fragt Susi. »Was für Leute sind das?« »Keine Ahnung«, antwortet Adri. »Schlechte Leute, glaube ich, denn ich habe gehört, dass Papa ein Vertrauensmann ist.«
Sicher ist, dass Willem als eifriger Nazi-Spitzel und Denunziant für die Deportation zahlreicher Landsleute in deutsche KZs verantwortlich ist. Ob er persönlich auch Folterverhöre durchgeführt hat, das lässt sich nicht nachweisen. Zwar wurde er nach dem Krieg als Kollaborateur und Verräter zu lebenslanger Haft verurteilt, doch bereits 1953 auf Bewährung freigelassen. Als Romanheld ist Verhülst eine etwas eindimensionale Figur, denn er lässt keinerlei Entwicklung, keine Schuldeinsicht, keine Reue erkennen. Er ist und bleibt ein hartleibiger, verbohrter Nazi und fanatischer Feind des multiethnischen belgischen Staates aus Flamen und Wallonen. Mit diesem Roman »Der Aufgang« greift Stefan Hertmans, der selbst flämischer Herkunft ist und aus Gent stammt, ein heikles Kapitel der Zeitgeschichte Belgiens auf, nämlich die Kollaboration während der Nazi-Besetzung und die Entstehung und das Fortschwären des radikalen Flandern-Separatismus. Bis heute spielt die separatistische Partei Vlaams Belang eine lautstarke rechtsextreme Rolle in der belgischen Politik. Und bis heute weisen die Flandern-Separatisten jede moralische Verantwortung für die Kollaboration mit den Nationalsozialisten von sich. Schon deshalb ist dieser Roman wichtig. Er beleuchtet ein finsteres Kapitel der Geschichte Belgiens, aus dem sich für ganz Europa einiges lernen lässt. Und immer sind es die unerwartet auftauchenden alten Manuskripte, Tagebücher, Briefe, Memoiren, die den Autor zu seinen Nachforschungen animieren und die schließlich in ganz eigentümliche Erzähltexte münden, die Hertmans historisierende Romane nennt. Das sind Mischungen aus recherchierten Fakten, belegt durch historische Dokumente und eingestreute Dokumentarfotos und angereichert durch spekulierende Reflexionen dort, wo es historische Lücken zu füllen gilt. Das stilbildende literarische Vorbild schimmert immer durch, der deutsch-englische Erzähler W.G. Sebald, der diese singuläre Methode der historischen Spurensuche entwickelt und ihr zu literarischem Glanz verholfen hat. Und in seinen Romanen verfeinert Stefan Hertmann Sebalds Methode zur aufklärerischen Kunst.
Sigrid Löffler über Stefan Hertmanns Roman »Der Aufgang«, aus dem Niederländischen übersetzt von Ira Wilhelm und erschienen im Diogenes Verlag. 472 Seiten kosten 26 Euro. In der DLF-Audiothek, da gibt es ein Gespräch mit Stefan Hertmanns zum Nachhören, denn gestern war der Autor zu Gast in der Literatursendung Lesart. Von der Vergangenheit zum Vergehenden, Gletscher. Über Jahrhunderte erschienen sie den Menschen auf Island als ewige Giganten. Für die Dichterin Steinunn Sigurðardóttir ist der sterbende isländische Großgletscher, heute ein Symbol des Klimawandels, ein Ort der Kindheit. Ihr Gedichtband Nachtdämmern ist ein Abgesang. Carsten Huck.
Es ist eine Liebesgeschichte, die Steinunn Sigurðardóttir erzählt. Schön und erhaben, anrührend und schmerzhaft. Eine Geschichte ohne Happy End. Am Schluss bleibt ein letzter Blick zurück, der nur noch das Verschwinden des anderen festhalten kann. Die Stimme der Ich-Erzählerin versiegt. Sicher ist nur, sie kann sich erinnern an das, was war. Die isländische Autorin hat eine berührende Form gefunden, über eines der großen Gegenwartsthemen zu schreiben, indem sie zu ihren Anfängen als Lyrikerin zurückkehrt. Nachtdämmern ist eine poetische Klage über Klimawandel und Umweltzerstörung. Wobei die Autorin keines dieser abgenutzten Schlagwörter bemüht. Stattdessen zeichnet sie in freien, einfühlsamen Versen das Verschwinden eines Lebensraums auf, beschreibt in schlichten, schlaglichtartigen Szenen das Heranwachsen und Älterwerden eines Menschen und seine Verbindung zur Natur. Das ist die Liebesgeschichte. Sie endet, als die Gletscher schmelzen.
Nun sind meine Augen müde davon, mitverfolgt zu haben, wie der weiße und der blau-weiße Beute der Dunkelheit werden, gesehen zu haben, wie das Eis glänzend zu Staub zerfällt, gesehen zu haben, wie die verkohlten Halden der Enttäuschung ans Licht kommen.
Weiß und blau-weiß sind die Gletscher. Man kommt nicht umhin, sie vor sich zu sehen bei der Lektüre dieser Prosagedichte. Island leuchtet vielfarbig in den Versen, von hellem Licht beschienen, Moos, Lava, Gipfel und Heidekraut, die archaisch anmutende Insel im Atlantik. Meer und Wind, Schönheit und Kraft der Natur werden spürbar. Sigurðardóttir beschreibt einen Ort der Extreme, der hautnahen Begegnung mit den Elementen. Von Regenwolken ist die Rede, vom Winter im Norden und dem hellen Ewigkeitsberg, der auf dem Hof, auf dem ein kleines Mädchen seine Großeltern besucht, wie ein Lebewesen ist.
Er konnte sich nur nicht bewegen.
Dieses kleine Mädchen, mit dessen Erscheinen in der Welt der Gedichtzyklus beginnt, begleitet die lyrische Stimme beim Aufwachsen. Auf dem Land, an der Hand der Mutter, wo es den Hund Labby gibt, Oma und Opa, die Näherin Christiana, Volkstänze und später auch andere Rhythmen. Wie schnell die Zeit vergeht in nur zwei Zeilen.
Und aus Tralala wurde Cha-Cha-Cha und Rumba, wenn es nicht Polka war und Reels.
Was nicht vergeht, ist die enge Verbindung zur Natur. Berge, selbst Hügel tragen Namen, sie sind wesenhaft, vertraut und ehrfurchteinflößend. Die Naturschilderungen sind eng verbunden mit Bildern aus dem Leben des Mädchens, später der Frau. Wie die Autorin selbst geht sie zum Studieren nach Großbritannien.
Aus dem Bett konnte man die Wand gegenüber berühren. Und doch war das der perfekte Ort für alles Mögliche, Abendessen, Lesungen, bei Wein und Kerzenlicht. Und die Merkwürdigkeit, die man Liebe nennt, spielte die Hauptrolle.
Dann Mutterschaft und das Schreiben von Gedichten. Endlich begann es, heißt dieser Abschnitt, der übergeht in vermisste Anblicke und der das Bild des Gletschers aus den Kindheitstagen aufruft.
Er geht von uns, von sich selbst. Man vergaß, dass er aus Wasser ist, dass er sich darin auflöst und dann die ganze Welt flutet. Nicht aus Rache. Es gibt einfach keinen anderen Weg als diesen, auf den wir ihn getrieben.
Der Übergang vom Erwachsenwerden zum sterbenden Eisberg nach dem ersten Drittel des Textes geschieht abrupt. Die Form unterstreicht den unumkehrbaren Einschnitt. Es ist etwas geschehen, das nicht mehr zu begleiten, schon gar nicht zu verhindern ist. Man kann es nur noch beklagen und betrauern.
Der Gletscher vergeht zum Nichts, zu keinem, zum Niemand, wird zum Scheusal, kahl, ein Berg bei verschiedenen Bergen, kein Eisberg mehr, knarrend und klar. So verreckt der weißeste Körper der Welt, dann übernimmt das Geröll.
Der Autorin ist mit Nachtdämmern eine ganz stille, berührende Elegie gelungen, gespeist von Erinnerungen an einen hellen Kindheitsweg, der über gut 100 Seiten hinweg in die schmerzvolle Erkenntnis der Vergänglichkeit führt. Die Pracht der Gletscher, die Koexistenz mit der Natur wird gefeiert. Und am Ende bleiben Wehmut und Schrecken über ihr Verschwinden. Und die Ahnung auch der eigenen, menschlichen Vergänglichkeit.
Carsten Huck besprach Nachtdämmern von Steinunn Sigurðardóttir. Im Dörlemann Verlag erschienen in einer Übertragung von Christoph Magnusson. 108 Seiten gibt es für 22 Euro. Sich gestatten, traurig zu sein. Denn Trauer ist eine logische Reaktion auf die Zumutungen unserer Gegenwart. Das ist die These von Bettina Fellmann in ihrem Essay zur Verteidigung der Traurigkeit. Bettina Fellmann ist Krankenschwester und schreibt unter anderem über kritische Theorie. Ich habe mit ihr gesprochen und wollte als erstes wissen: In ihrem Essay zur Verteidigung der Traurigkeit, da schreiben sie folgende Sätze.
Auf meinem heutigen Teebeutelanhänger ist zu lesen: Das Leben ist ein Geschenk. Erlebe seine Schönheit. Meine Arbeit als Krankenschwester in einem Pflegeheim steht dazu in krassem Gegensatz. Im Heim bin ich mit sämtlichen Erscheinungen konfrontiert, die der sogenannte Pflegenotstand mit sich bringt. Verwertung, Verwahrung und Verwaltung, zumeist alter Menschen, bilden seine Basis. Auf meinem heutigen Teebeutelanhänger ist zu lesen: Das Leben ist ein Geschenk. Erlebe seine Schönheit. Meine Arbeit als Krankenschwester in einem Pflegeheim steht dazu in krassem Gegensatz. Im Heim bin ich mit sämtlichen Erscheinungen konfrontiert, die der sogenannte Pflegenotstand mit sich bringt. Verwertung, Verwahrung und Verwaltung, zumeist alter Menschen, bilden seine Basis. In den Betriebsabläufen verlieren Heimbewohner und Angestellte nach und nach ihre Beweglichkeit, ihre Anteilnahme, ihr Mitteilungsbedürfnis und nicht zuletzt ihre Lebensfreude. Darum ist Galgenhumor weit verbreitet. Derbe Witze und verkrampftes Gelächter ersetzen die befreiende Kraft durchlebter Traurigkeit.
Mir ging es beim Lesen Ihres Essays so, dass ich so den Eindruck hatte, dass dieser Kosmos Pflegeheim eine Metapher ist für unsere Welt, unsere Gegenwart im Ganzen. Würden Sie dem zustimmen?
Dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Das ist auch immer wieder so, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die ganz andere Berufe ausüben, zum Beispiel Lehrer. Diese Muster scheinen sich immer wieder zu wiederholen.
Ihr Essay ist in der ursprünglichen Form entstanden 2012, also vor 10 Jahren. In einer aktualisierten Fassung ist er dann im letzten Herbst erschienen, also noch vor Beginn des Kriegs in der Ukraine. Sie haben das Heft
gestern Abend bei einer Lesung in Bremen vorgestellt. Heute Abend lesen Sie in Berlin. Wie reagieren die Menschen heute auf Ihren Essay, Ihre These, dass Traurigkeit in unserer Gesellschaft verdrängt wird, obwohl sie eine logische Reaktion auf die Zumutungen der Gegenwart ist? Diese These, die ist ja im Grunde aktueller denn je.
Also es gab insgesamt sehr positive Reaktionen. Es würden wahrscheinlich nicht viele so weit gehen in der Kritik dann, in dieser allgemeinen Kritik, die ich ja dann auch leiste an der Gesellschaft. Aber ich denke, gerade da, wo ich konkret bin, wo ich eben von den Erfahrungen im Pflegeheim auch spreche, dass das eben sehr viele Leute verstehen können und dass darum auch die Schlussfolgerungen verstanden werden.
Was mir an Ihrem Essay besonders gefallen hat, ist diese Offenheit. Also immer wenn man den Standpunkt, von dem aus Sie sprechen, festlegen möchte, dann entziehen Sie sich. Sie schreiben beispielsweise von digitaler Kultur, die eine neue Art von Abwesenheit hervorbringt. Da denkt man an Technikkritik. Dann schreiben Sie von Verwertungslogik und sich verkaufen müssen. Da denkt man dann an linke Diskurse. War das Ihr Ziel, einen Text zu schreiben, der in bruchstückhafter Form über zerbrechende Existenzen spricht?
Das war so sicher keine Absicht. Ich glaube, das hat eher so mit meinem eigenen Denken zu tun. Es ist mir auch klar, dass das immer ein sehr großer Bogen ist, wenn ich schreibe. Das ist in diesem Aufsatz ja auch der Fall. Und da fließen im Grunde auf verschiedenen Ebenen alle möglichen Momente aus meinem eigenen Leben ein, wenn man so will, wofür ich mich theoretisch interessiere und was ich eben immer wieder auch im Alltag erlebe.
Ich würde gerne noch auf Theodor V. Adorno zu sprechen kommen. Sie zitieren ihn: So fühle ich, wie sehr die Arbeit bei mir ein Rauschmittel ist, das mir über eine sonst fast unerträgliche Schwermut und Einsamkeit hinweghilft. Dazu schreiben Sie: Ein vergeistigter Mensch zu sein, ist nicht zuletzt eine verfeinerte Form der Verhärtung. Das ist ja ein interessanter Gedanke. Können Sie das erklären?
Im Grunde auch wieder mit einer persönlichen Entwicklung zu tun, dass mir irgendwann klar geworden ist, dass diese sehr intellektuelle Form der Auseinandersetzung mit der Welt auch eine Art von Weltflucht natürlich ist. Also wenn jemand immer zu Bücher liest, in dem Moment, in dem ich lese, bin ich auch nicht besonders präsent in der Welt. Es ist mit anderen Medien ja nicht anders. Es ist eben auch eine Art von Sublimierung, sich die Welt auf eine intellektuelle Art zurechtzulegen und alles eben auf dieser abstrakten Ebene verstehen zu wollen.
Wir kommen ans Ende unseres Gesprächs. Ich möchte unbedingt noch Sie fragen nach den Illustrationen von Rebecca Weihofen, die Ihrem Heft hinzugefügt wurden. Das sind ja Variationen der immer gleichen kafkaesk anmutenden Figur, über lange Beine, über lange Arme. Wie hat sich Ihr Text für Sie verändert, dadurch, dass ihm diese Zeichnungen an die Seite gestellt worden sind?
Ich persönlich finde, dass die Bilder sich eben unglaublich gut einfügen und wir haben die gestern bei der Lesung auch im Hintergrund mitlaufen lassen. Und da wurde gesagt, dass es verrückt ist, auch gerade weil sich wohl zufällig manche Bilder mit gewissen Abschnitten dann überschnitten haben, dass sie sehr gut dazu passen und das wird immer wieder gesagt.
Frau Fellmann, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne. Dankeschön.
Bettina Fellmann liest um 20 Uhr in Berlin bei den linken Buchtagen aus Zur Verteidigung der Traurigkeit, ein erschöpftes Heft. Erschienen bei Maro. 36 Seiten mit Illustrationen von Rebecca Weihofen kosten 16 Euro. Ein Freiheitskämpfer ist nicht notwendigerweise ein guter Repräsentant. Das sagte gestern im Büchermarkt die Autorin Petra Morsbach über Dennis Yücel, den Präsidenten des Deutschen Pen-Zentrums. Ab 14 Uhr sollte bei der Jahrestagung in Gotha über den Abwahlantrag entschieden werden. Doch seit dem Morgen, da kommt es zum Schlagabtausch. Die Abstimmung verzögert sich. Ein Gespräch mit Henry Bernhard, der vor Ort ist, hören Sie ab 17.35 Uhr in der Sendung Kultur heute. Und morgen, da sendet der Deutschlandfunk das Hörspiel Ausflug der toten Mädchen von Anna Segers. Ihre im Exil entstandene Erzählung gilt als eines der Meisterwerke der deutschen Literatur. Ein Ausschnitt.
Nein, von viel weiter her, aus Europa. Der Mann sah mich lächelnd an, als ob ich erwidert hätte, vom Mond. Er war der Wirt der Pulqueria am Ausgang des Dorfes. Er trat vom Tisch zurück und fing an, reglos an die Hauswand gelehnt, mich zu betrachten, als suche er Spuren meiner fantastischen Herkunft. Mir kam es plötzlich genauso fantastisch wie ihm vor, dass ich aus Europa nach Mexiko verschlagen war.
Der Ausflug der toten Mädchen von Anna Segers, morgen ab 20.05 Uhr im Deutschlandfunk. Im Büchermarkt verabschiedet sich Nora Karches.